Language allemand. Date, 04. Mars 2009. Ragusa Dubrovnik, wie Phönix aus der Asche. Wie Phönix aus der Asche. Erik Roth. https://www.berisdal.ch/2019/03/04/erdbeben-feuer-wasser-und-andere-katastrophen-1 Ragusa Dubrovnik, wie Phönix aus der Asche. Erik Roth. Die Entwicklung von Ragusa Dubrovnik war vom Mittelalter bis in die Neuzeit von Extremereignissen begleitet. Ein verheerender Stadtbrand ist für das Jahr 1296 belegt. Das einschneidendste Ereignis war das große Erdbeben 1667. Beiden folgten bedeutende Ausbauschritte, die bis heute das Stadtbild prägen. Auch in der Neuzeit blieb die Stadt nicht vor Zerstörungen verschont, zuletzt das Erdbeben zu Ostern 1979 und die Bombardierung im Jugoslawienkrieg 1991-92. Trotzdem gehört Dubrovnik zu den am besten erhaltenen Altstädten an der Adria und seit 1979 zum UNESCO-Welterbe. Abbildung 1: Die Altstadt von Dubrovnik von Süden, 2009. Nach alter Überlieferung stand schon die Gründung von Ragusa im Zusammenhang mit einer Katastrophe, der Zerstörung von Epidaurus, einer römischen Kolonie und späterem Bischofssitz auf dem Gebiet des heutigen Karpat, etwa 20 Kilometer südlich von Dubrovnik. Der byzantinische Kaiser Konstantin VII., genannt Konstantin Porphyrogenetos, berichtet in seinem um 950 verfassten, später der Administrando Imperio genannten Werk, Epidaurus sei von eindringenden Slawen zerstört worden. Die überlebenden Einwohner hätten sich auf einem nahegelegenen Felsen niedergelassen. Aus dieser Keimzelle habe sich die Stadt Ragusa entwickelt. Punkt 1: Auf dem langgestreckten Felsen im Süden der heutigen Altstadt bestand aber zu dieser Zeit bereits ein spätantikes bzw. byzantinisches Kastell. Punkt 2: Es ist davon auszugehen, dass die https://berisdal.ch/2019/03/04/erdbeben-feuer-wasser-und-andere-katastrophen-2 Bewohner von Epidaurus an diesen für sicher gehaltenen Ort umsiedelten, als zu Beginn des 7. Jahrhunderts Slawen in die Provinzen Illyricum und Dalmatia eindrangen. Auch der Bischofssitz wurde von Epidaurus nach Ragusa verlegt. Punkt 3: In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts dürfte Ragusa als Stützpunkt der byzantinischen Flotte am Eingang zur Adria an Bedeutung gewonnen haben. Punkt 4: Kaiser Konstantin VII. Berichtet bereits von zwei Stadterweiterungen. Punkt 5: Doch wie haben wir uns die damalige Stadt räumlich vorzustellen? Ragusa lag auf einer Halbinsel, ein morastiges Gelände, eine verlandete Bucht trennte sie im Norden vom Hinterland. Punkt 6: Der langgestreckte Felsen im Süden fällt zum offenen Meer hin steil ab. Abbildung 1: Die erste Befestigung nahm nur das höchste Gelände ein. Abbildung 2: A. In zwei Schritten wurde der Felsen nach Osten besiedelt und ummauert. Abbildung 2: B. C. 7: Wie archäologische Untersuchungen in den 1980er Jahren zeigten, war auch ein an der Bucht gelegener Bereich befestigt. Punkt 8: Hier lag eine Basilika, deren Datierung umstritten ist. Punkt 9: Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde anstelle der Basilika mit dem Bau der Kathedrale begonnen. Abbildung 2, Nummer 5, dem ersten großen romanischen Kirchenbau an der Ostküste der Adria. Punkt 10: Eine Festung, 1296 als Kastell umbezeichnet, sicherte den Hafen. In der Folgezeit wird der Gebäudekomplex zum Sitz des venezianischen Kams ausgebaut. Ragusa stand seit 1205 unter der Herrschaft Venedigs und zum Verwaltungssitz der Kommune. Abbildung 2, Nummer 4. Der davorliegende Platz wird als Plate Communis bezeichnet. Punkt 11: Eine erste Erweiterung über den befestigten Felsrücken hinaus erfolgte nach Norden, in flacheres Gelände. Abbildung 2, D. Wohlhabende Familien besaßen hier große, annähernd rechteckige Baublöcke. Da diese außerhalb der Stadtmauer lagen, wurden sie durch Steinbauten und feste Mauern, zum Teil mit Türmen, nach außen abgeschlossen. Sie hatten nur einen einzigen sackgassenartigen Zugang zum Blockinnern, der durch ein Tor verschlossen werden konnte. Abbildung 2, Violett. Im Innern der großen Blöcke standen kleine Holzbauten für das Gesinde und verschiedene Nebengebäude. Punkt 12: Auf verpachteten Grundstücken gab es fast ausschließlich Holzhäuser. Sie waren billiger und einfacher zu erstellen, Hauptgrund war aber die rechtliche Situation. Nur die Grundstückseigentümer errichteten Steinhäuser, da diese zum Bestandteil der Immobilie wurden. Holzbauten galten dagegen als mobile, nach heutigem Sprachgebrauch fliegende Bauten. Wenn der Pachtvertrag abgelaufen war und nicht verlängert wurde, mussten sie abgebaut werden. Punkt 13. Dies entsprach auch den damaligen Pachtverhältnissen in Venedig. Punkt 14. Angesichts des hohen Anteils an Holzhäusern ist es nicht erstaunlich, dass es immer wieder zu Bränden kam. Schriftlich überliefert sind zwei große Stadtbrände. Der erste ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. August 1296. Er zerstörte große Teile der Kernstadt, darunter mehrere Klöster, und fast die gesamten Außenbezirke. In Venedig beschloss man schon am 27. August, die Stadt beim Wiederaufbau zu unterstützen. Punkt 15. Der venezianische Camps Marino Morosini, der den kommunalen Gremien von Ragusa vorgesetzt war, 16 berief am 21. September den kleinen und den großen Rat ein, um über Richtlinien für den Wiederaufbau zu beraten. Die Beschlüsse wurden in die Statuten, das Stadtrecht von Ragusa, aufgenommen, das 24 Jahre zuvor erstmals schriftlich fixiert worden war. Punkt 17 https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 3 Abbildung 2 Lage im heutigen Stadtgrundriss A, B, C Urbs Ragusi, Kernstadt, De Burgus Nova Civitas, Exteriumis. Nicolai, 1 Divona Sponsor, 2 Loggia, 3 St. Blasius Kirche, 4 Palazzo Maggior, 5 Kathedrale. Abbildung 3 Ragusa Anfang Mitte des 17. Jahrhunderts. Heliogravur eines Gemäldes im Franziskanerkloster, Dubrovnik, Ausschnitt. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 4 Offenbar sah man den Stadtbrand als Gelegenheit, die Vorstädte konsequent zu regulieren. Dem Urbs Ragusi war bereits nach dem Statut von 1272 der bisherige Burgus nördlich der alten Stadtmauer als Nova Civitas angegliedert worden, Abbildung 2, d. 18 in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts war er durch den Bau einer neuen Stadtmauer in das Stadtgebiet einbezogen worden. Punkt 19 Die neue Mauer umfasste seit den 1280er Jahren auch den damals nur dünn besiedelten Hang nördlich des Campus, 20 einer Freifläche auf der inzwischen verlandeten bzw. aufgefüllten Bucht. Die Einwohnerzahl Ragusas war stark angestiegen, zahlreiche Familien waren aus dem Hinterland in die Stadt gezogen. 21 so dass dringend Fläche für neue Wohnungen benötigt wurde. Bereits im Statut von 1272 gab es Bestimmungen zur Lage und Breite der Straßen im Burgus. Es ist zu erkennen, dass ein regelmäßiges orthogonales Straßensystem angestrebt war. Die zentrale Längsachse, spätere Ulica ut Buca, führte vom westlichen Stadttor zum Castellum im Osten, Querstraßen von der Kernstadt auf dem Felsenhang abwärts zum Campus, Abbildung 2, grün. 22 Nach dem Stadtbrand wurden diese Bestimmungen erweitert. Im ehemalig Burgus wurden weitere Straßen in Nord-Süd-Richtung eingefügt, Abbildung 2, rot, oft entlang bestehender Grundstücksgrenzen, zum Teil wurden aber auch große Baublöcke unterteilt. Den Bestimmungen ist nicht zu entnehmen, ob es sich um Bereiche handelte, die durch den Brand zerstört waren, oder um Flächen, die noch nicht oder nur wenig bebaut waren. Durch die Regelungen entstanden jedenfalls zusätzliche Grundstücke, sodass das Viertel nachverdichtet werden konnte und die Grundstücke eine Wertsteigerung erfuhren. Punkt 23 Schon durch den Bau der neuen Stadtmauer hatten die befestigten Blöcke der Familienverbände ihre Wehrfunktion verloren. Ihre Türme würden mit der Zeit abgetragen. Punkt 24 Mit der neuen räumlichen Gliederung des Quartiers sollten diese bis dahin weitgehend autonomen Einheiten wohl auch stärker in das Rechtssystem der Kommune eingegliedert. Die Selbstständigkeit der Familien begrenzt werden. Die Bestimmungen nach dem Brand von 1296 sahen zugleich eine große planmäßige Stadterweiterung am Hang nördlich des Campus vor, in dem Bereich, der erst vor kurzem in die Stadtbefestigung einbezogen worden war. Das gesamte Gelände war in kommunalem Besitz. Die Kommune hatte dort schon einzelne Bauplätze vergeben. Darauf waren aber meist Holzhäuser errichtet worden, die durch den Brand zerstört worden waren. Außer zwei kleinen älteren Kirchen gab es nun keine Bebauung, auf die man bei einer Neuaufteilung des Geländes hätte Rücksicht nehmen müssen. Hier konnten die Vorstellungen von einer funktionalen, geordneten Siedlungsform festgesetzt und auch verwirklicht werden, ein orthogonaler Straßenraster mit einer einheitlichen Block- und Parzellenstruktur, Abbildung 2, E. 25 Das Gelände für das neue Sexterium ist Nikolai 26. Benannt nach der bestehenden Kirche im Osten des Geländes, wurde durch eine 3-Klafter, 6,24 Meter, breite Längsachse, Prijeki, die an der Kirche begann, und 14 schmale, nur 10 Fuß, 2,6 Meter, breite, hangaufwärts verlaufende parallele Querstraßen in Baublöcke von kaum mehr als 13 Meter Breite unterteilt. Jedes Haus sollte eine Grundfläche von 3x3 Klaftern, 6,24 Meter mal 6,24 Meter, also nur ca. 39 Quadratmeter erhalten. 27 https, beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 5 Abbildung für die Altstadt vom Minnezitaturm. Im Vordergrund das ehemalige Sexterium ist Nikolai. Abbildung 5 eine Querstraße im ehemaligen Sexterium ist Nikolai oberhalb der mittigen Längsachse, Prijeko. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 6 im Innern des Baublocks war zwischen den Häusern ein offener Kanal von 3 Fuß, 78 cm. Breite zur Ableitung des Regen- und Brauchwassers vorgesehen. 28 Die geringe Grundfläche der Häuser und die hohe Dichte lassen darauf schließen, dass Wohnraum für die schwächeren sozialen Schichten geschaffen wurde, wohl auch als Ersatz für abgebrannte Holzhäuser. Hier siedelten sich in der Folgezeit hauptsächlich Handwerker an. Abbildung 4, 5 der 29 Nach denselben Vorgaben wurde ein Block in bischöflichem Besitz aufgeteilt, der südlich des Campus lag. 30 Die Straße, die das Gelände im Westen begrenzt, heißt auch heute noch Gariste, Brandstätte. Archäologische und bauhistorische Untersuchungen und die Auswertung historischer Pläne haben auch in der älteren Stadterweiterung im östlichen Abschnitt des Felsrückens, Abbildung 2, c, ähnliche Strukturen festgestellt. Da weder im Statut von 1272 noch in späteren Dokumenten ihre Regulierung erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass sie schon früher erfolgte und wohl auch eine Grundlage für die schriftlich fixierten Bestimmungen im Statut bildete. 31 Eine nach diesen Prinzipien angelegte kleine Stadt, mit einer mittigen Hauptstraße, schmalen Quergassen und Blöcken mit 2 parallelen Häuserzeilen, zwischen denen ein offener Kanal verlief, finden wir in Korčula vor. Wie in Ragusa erfolgte die planmäßige Anlage in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter venezianischer Oberhoheit, nach 1256. Zur Kontrolle der Meerenge zwischen der Insel und der Halbinsel Peljesak. 32 In Venedig selbst gab es zu dieser Zeit keine vergleichbaren städtebaulichen Vorgaben. 33 Ab den 1270er Jahren wurden zwar einzelne Maßnahmen zu Regulierungen von Straßen und Baufluchten durchgeführt. 34 Beschlüsse zu großflächigen Aufschüttungen und zu einer regelmäßigen Erschließung von Erweiterungsgebieten erfolgen aber erst seit Beginn des 14. Jahrhunderts. Zunächst im Umfeld des Arsenals. 35 Hier entstanden auch die ersten Reihenhäuser für die Arsenalorti, auf einem ähnlichen Grundraster wie die Häuser im nördlichen Sexterium von Ragusa oder in Korčula. 36 Ein Vergleich der Haustypen wäre sicher lohnend, ist aber noch ein Desiderat. In den Ausführungen von 1296 gab es noch keine Aussagen zur Umgestaltung des Campus, doch müssen die Verantwortlichen sie damals schon im Blick gehabt haben. Wie die Freiflächen in Venedig, die durch Aufschüttung gewonnen wurden, war auch der Campus in kommunalem Besitz. 37 In den nächsten Jahrzehnten entstand hier der zentrale Straßenraum der Stadt, die Placca, heute Straton. Als geradlinige Verbindung zwischen dem westlichen Stadttor und dem Hafen im Osten bildete sie die neue Längsachse, in die alle Querstraßen des südlichen wie des nördlichen Stadtteils einmündeten, Abbildung 2, gelb. Entlang der Placca verwirklichte die Kommune ihre städtebaulichen und architektonischen Vorstellungen, indem sie ab 1327 selbst Wohn- und Geschäftshäuser errichtete. Bis um 1390 erfolgte die Bebauung schrittweise von Osten nach Westen, zunächst auf der Süd-, dann auf der Nordseite. In den ersten 4 Seitengassen nördlich der Placca entstanden doppelte Häuserzeilen nach den Bestimmungen von 1296.38 https. beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 7 Die dreigeschossigen Bauten waren durch tragende Zwischenwände in separate Einheiten unterteilt, mit Läden im Erdgeschoss, zugehörigen Wohnungen in den Obergeschossen. Die Einheiten wurden, alle 5 Jahre neu, gegen Höchstgebot vermietet, entlang der Placca vor allem an Händler und Kaufleute, während die Seitengassen jeweils für ein Gewerbe, Goldschmiede, Schmiede, Talksider, bestimmt waren. Diese arbeiteten mit offenem Feuer und durften sich fortan nur noch hier niederlassen. Punkt 39. Aus Gründen des Brandschutzes erhielten ihre Geschäftsräume im Erdgeschoss keine Holzdecken, sondern gemauerte Gewölbe. Punkt 40. Am östlichen Ende der Plaka, neben dem Tor zum Hafenbezirk 41, stand die Divona 42 bzw. Sponsor 43, das kommunale Zollgebäude. Hier traf die Plaka auf die ältere, in Nord-Süd-Richtung verlaufende Plate Communis. Abbildung 2. An dieser Stelle, dem Zollgebäude gegenüber, wurde 1356 die Kommunalloggia errichtet, angelehnt an die Nordseite der neuen St. Blasius-Kirche, deren Grundstein 1348 gelegt worden war. Punkt 44. Der früher Castellum genannte Sitz des venezianischen Kamms wurde nun als Palatium bzw. Palazzo Maggior bezeichnet. Punkt 45. 1339 war die neue Kathedrale soweit fertiggestellt, dass sie mit Bleiplatten eingedeckt wurde. Punkt 46. 1332 hatte man beschlossen, einen Platz vor der Kathedrale zu schaffen. Ab 1360 wurden die zentralen Freiflächen der Stadt, die Plate ante Ecclesiam, die Plate Communis und auch die Plaka, gepflastert. 47 in Form quadratischer Felder, die mit Streifen aus Kalkstein eingefasst und mit senkrecht verlegten Ziegeln im Fischgrätverbund ausgefüllt waren, ähnlich wie zu dieser Zeit der Markusplatz in Venedig. Punkt 48. Durch die Baumaßnahmen nach dem Stadtbrand hatte das Zentrum der Kommune wesentliche Merkmale erhalten, die es bis zum großen Beben im Jahre 1667 prägen sollten. Abbildung 3. 49. Diese Merkmale wurden bereits zur Entstehungszeit als kennzeichnend für eine schöne Stadt empfunden, auch wenn ästhetische Gründe in den Statuten und Ratsbeschlüssen Ragusas, anders als zum Beispiel 1322 in Florenz, nicht formuliert waren. Punkt 50. 1358 hatte Ragusa die Loslösung von Venedig und eine weitgehende Autonomie unter ungarischer Oberhoheit erreicht. Die Rolandssäule, 1418 in der Achse der Plaka, vor der kommunalen Loggia aufgestellt, 51 veranschaulichte die Selbstständigkeit der Civitas Ragusi bzw. Respublica Ragusina angesichts der Rückeroberung Dalmatiens durch Venedig seit 1409.52. Die Patrizierfamilien errichteten ihre Häuser zu dieser Zeit mit qualitativ hochwertigem Kalkstein von der Insel Korkula. Fenster und Türgewände wurden in Formen zeitgemäßer venezianischer Architektur ausgeführt. Punkt 53. Auch nach Mitte des 14. Jahrhunderts waren aber in der Stadt immer noch zahlreiche Holzhäuser vorhanden. In den Bestimmungen nach dem großen Brand von 1296 war kein Verbot von brennbaren Baustoffen und auch keine Beschränkung beim Bau von Holzhäusern erlassen worden. Erst 10 Jahre später würden hölzerne Vorbauten und Balkone untersagt. 54. 1309 in jedem der 6 Stadtteile 20 Männer benannt, die im Brandfall das Feuer zu bekämpfen hatten, die Gründung einer ersten Feuerwehr. Punkt 55. https://beralsteil.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 8. Eine grundlegende Änderung erfolgte 1367, als Bestimmungen für Häuser auf kommunalem Grundbesitz erlassen wurden. Holzhäuser sollten durch Steinbauten ersetzt werden. Waren die Eigentümer bereit, es selbst zu tun, erhielten sie von der Kommune den geschätzten Wert des Holzhauses erstattet. Andernfalls mussten sie das Gelände räumen, der Bauplatz wurde versteigert, und der neue Pächter hatte den Wert des Holzhauses zu erstatten. Denen, die im nördlichen Teil des Sexteriums Nikolai ein Steinhaus bauen wollten, sicherte die Kommune einen unbefristeten, vererblichen Pachtvertrag zu. Die Neubauten mussten mit Ziegeln gedeckt und innerhalb von 5 Jahren fertiggestellt werden. Punkt 56. Doch erst nach einem weiteren Stadtbrand im Jahr 1370 wurde der Bau von Holzhäusern innerhalb der Stadtmauer generell verboten. Ein Bestandsschutz wurde nur so lange zugestanden, bis konstruktive Bauteile oder das Dach erneuert werden mussten. Punkt 57. Bis 1406 hatte sich die Zahl der Holzhäuser innerhalb der Stadt auf weniger als 200 reduziert. Der Große Rat sah darin immer noch eine ernste Brandgefahr und beschloss, dass nun alle Holzhäuser abgebrochen und durch Bauten aus vermörteltem Stein oder Trockenmauern, Domus de Muro Vilde Materie, ersetzt werden mussten. Punkt 58. Eine Kommission wurde eingesetzt, um die Holzhäuser zu bewerten. Meist handelte es sich um kleine, eingeschossige Häuser. Punkt 59. Jedes Jahr wurden durch Los 25 Häuser bestimmt, die innerhalb der nächsten 12 Monate abgebrochen werden mussten. Die Eigentümer erhielten eine Entschädigung und eine Zuwendung, wenn sie bereit waren, einen Neubau aus Stein zu errichten. Wer schon früher sein Holzhaus durch einen Steinbau ersetzen wollte, erhielt die gleichen Zahlungen. Wer sich aber der Anordnung widersetzte, musste damit rechnen, dass sein Haus von den Behörden ohne Entschädigung abgebrochen würde. 1413 waren in der Stadt nur noch 17 Holzhäuser vorhanden. 60 Diese Maßnahmen trugen dazu bei, dass sich kein großer Stadtbrand mehr ereignete. Zwei Ereignisse, die den Mittelpunkt der Stadt und der Republik erschütterten, wurden dadurch aber nicht verhindert. Im August 1435 kam es im Rektorenpalast zu einem Brand und einer nachfolgenden Explosion in der Waffenkammer, die das Gebäude zum großen Teil zerstörten. Der repräsentative Wiederaufbau erfolgte ab 1438 nach Entwurf von Onofrio di Giordano della Cava, eines Baumeisters aus dem Königreich Neapel. 61 Nach seiner Ankunft in Ragusa 1436 leitete er zunächst den Bau eines fast 12 Kilometer langen Aquädukts, der die Stadt mit Wasser aus dem Lande Sinan versorgte. 62 Die von ihm entworfenen Brunnen am westlichen und am östlichen Ende der Plaka sind, wenn auch nicht vollständig, erhalten geblieben. 63 Vom Aussehen des neuen Rektorenpalastes haben wir aber, trotz einer recht detailreichen Beschreibung aus der Zeit des Wiederaufbaus, 1440-64, wegen späterer Veränderungen keine genaue Kenntnis. Im Erdgeschoss erkennt man jedenfalls die Konzeption eines dreigliedrigen Baukörpers mit eingezogener Arkadenvorhalle im mittleren Abschnitt, flankiert von zwei von Lisenen eingefassten Türmen. Auch ein Teil der Bauplastik aus dieser Zeit ist erhalten. 65 Stand es auch mit den überständigen Katastrophen in Zusammenhang, dass der ungarische König Ladislaus V. der Republik Ragusa im Mai 1456 einen Phönix im blauen Feld zum HTTPS Beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 9 Wappen verlieh? Allerdings hat Ragusa dieses Privileg nicht genutzt. Es behielt das alte ungarische Wappen mit 4 roten und 4 silbernen Balken bei, das es seit 1358 führte. 66 Nur 28 Jahre nach dem Unglück, im August 1463, kam es erneut zu einer Explosion des im Palast gelagerten Pulvers. Nicht nur der Rektorenpalast wurde schwer beschädigt, sondern auch die umliegenden Bauten. 125 Menschen kamen dabei ums Leben. 67 Abbildung 6 Der Rektorenpalast. Abbildung 7 Östlicher Abschnitt der Plaka, Straße und, mit der einheitlichen Bebauung ab 1670 und der Divona bzw. Sponsor. https://beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 10 Auch diesmal war ein italienischer Baumeister vor Ort, der einen Entwurf für einen Neubau vorlegte, Michele Ozzo di Bartolomeo, Architekt der Medici in Florenz. Zwei Jahre zuvor war er als hochbezahlter Festungsbaumeister nach Ragusa gekommen. Doch die Räte entschieden den Palast unter Einbeziehung erhaltener Bauteile vereinfacht wieder aufzubauen. 68 Zu dieser Zeit sah sich Ragusa durch das Osmanische Reich bedroht, obwohl es bereits Tributzahlungen an die Hohe Pforte entrichtete. 69 Der Ausbau der Festungswerke hatte Vorrang. Schon 1430 hatte der Senat die Priorität bei der Bautätigkeit klar benannt. Non tanto per la bellezza, quanto la fortezza. 70 Bränden konnte man durch geeignete Maßnahmen vorbeugen, nicht aber Erdbeben. Nach mehreren kleineren Ereignissen ab 147.171 ereignete sich ein erstes größeres Beben am Himmelfahrtstag 1520. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, besonders im Bereich der Plaka, am Rektorenpalast vor allem die Fassade zum Hafen. Es kamen aber nur etwa 20 Personen ums Leben. Aus Dankbarkeit ließ der Senat am westlichen Stadteingang, neben dem Franziskanerkloster, die kleine Erlöserkirche, Sveti Spas, errichten. Zwischen Rektorenpalast und Kathedrale erwarb die Kommune ein Gebäude auf Abbruch, um den dazwischenliegenden Platz zu erweitern und die Sicht auf die Kathedrale zu verbessern. Bei einem weiteren Erdbeben 1639 wurden wieder viele Häuser beschädigt, einige mussten abgebrochen werden. Von der Stadtmauer wurden die mittelalterlichen Brustwehren entfernt. 72 Abbildung 8 Erschrecklicher Untergang und Verbrennung der Stadt Ragusa. Kupferstich aus Wolf G. Jakob Geiger, Theatri Europaea in der Teil, Frankfurt am Main 1677, Tafel 14, Ausschnitt. Als großes Beben, Velikatresnja, ging das Ereignis von 1667 in die Geschichte der Stadt ein. Am Morgen des 6. April, des Mittwochs vor Ostern, legte ein kurzer, heftiger Erdstoß große Teile der Altstadt in Trümmer. Das Beben war entlang der ganzen Westküste der Adria bis Venedig, in der Ägäis angeblich bis Konstantinopel und Smyrna zu spüren. Punkt 73. Nach neueren Untersuchungen hatte das Beben eine Stärke von 9 bis 10 auf der 12-stufigen europäischen makroseismischen Skala, EMS. 74 besonders schwer waren die Viertel betroffen, die nicht auf felsigem Gelände, sondern im Bereich der ehemaligen Bucht errichtet waren. Bauten, die beim Beben von 1639 bereits beschädigt waren, stürzten ein. Die romanische Kathedrale, die meisten Kirchen und Klöster und ganze Wohnviertel wurden zerstört, und andere die meisten Häuser entlang der Plaka. 75 schwer beschädigt war auch der Rektorenpalast. Der Rektor kam ums Leben, ebenso 38 Patrizier, die dort https. Beeilstyle.ch/2019/03/04/Erdbebenfeuerwasser und andere Katastrophen 11 zusammengekommen waren, in der Kathedrale Geistliche und Gläubige, die sich zum Gottesdienst versammelt hatten. Außer Kontrolle geratene Herdfeuer in den zerstörten Häusern führten zu einem großflächigen Stadtbrand. In der Katastrophe kam fast die Hälfte der etwa 4.000 bis 6.000 Einwohner ums Leben. 76. Die Stadtbefestigung blieb aber erhalten, sodass anfängliche Überlegungen, die Stadt zu verlegen, schnell aufgegeben wurden. 77. In den zerstörten Wohnvierteln wurden die bestehenden Verkehrswege bis auf wenige Gassen beibehalten, damit auch die Baulinien der Blöcke. 78. Die Hauseigentümer wurden verpflichtet, mit dem Wiederaufbau zerstörter Häuser innerhalb von 2 Monaten zu beginnen, beschädigte Häuser innerhalb von 1 Jahr instand zu setzen. Dafür wurden sie von verschiedenen Abgaben befreit. Andernfalls verloren sie die Eigentumsrechte. 79. Da aber viele Einwohner beim Erdbeben umgekommen waren, blieben zahlreiche Grundstücke frei. Diese wurden häufig von den Angrenzern übernommen, die dann ihre Häuser erweiterten. Wohlhabende Familien nutzten die Flächen zur Anlage von Gärten und von Terrassen, die vom Piano Nobile aus erschlossen wurden. 80. Anstelle aufgelassener Nonnenklöster entstanden kleine Plätze oder Gärten. 81. Auf diese Weise wurde das Stadtgefüge, vor allem im Süden der Altstadt, aufgelockert. Für die kommunalen Gremien hatte der Wiederaufbau der gemeindeeigenen Gebäude entlang der Plaka, der Hauptgeschäftsachse der Stadt, hohe Priorität. Er sollte auch Vorbild für die privaten Bauherren sein, die nur zögernd mit Maßnahmen auf ihren Grundstücken begannen. Zwischen September 1667 und Mai 1668 wurde im Senat diskutiert, nach welchem Entwurf man vorgehen sollte. Pläne eines römischen Baumeisters, den Papst Clemens IX., auf Vermittlung einflussreicher Fürsprecher der Stadt zu Hilfe geschickt hatte, 82 lehnte man ab. Sie waren dem Senat offenbar zu aufwendig. Schließlich beschloss man, die Gebäude nach Vorbild früher errichteter Häuser neu aufzubauen. 83. Eine Vorstellung von der Bebauung kurz vor dem Erdbeben können wir einer Stadtansicht entnehmen, die um die Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden ist. Abbildung 3.84. Im östlichen Abschnitt der Plaka zeigt sie die Divona oder Sponza, das kommunale Gebäude, in dem das Zollamt, aber auch weitere Funktionen untergebracht waren. Zwischen 1516